Preist dem Herrn. Heute sind wir wieder im Haus Gottes gut angekommen. Wir wollen Gott loben und preisen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Mein Thema heute ist Glaube Gottes Zusagen. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und das wollen wir auch diesen festen Punkt annehmen, das ist Jesus Christus. Er ist der Fels, der Anker, der uns hält. Lieber Vater, ich segne auch diesen Nachmittag und du möchtest auch hier gegenwärtig sein, unsere Herzen berühren, unseren Geist berühren, unsere Seele berühren. Und Herr, dass wir wirklich gestärkt im Glauben nach Hause gehen können. Segne diesen Nachmittag. Amen. Wir brauchen eine gute Versicherung, Lebensversicherung. So, wenn das Leben zu Ende ist, dass wir wissen, wie geht es weiter. Und heutzutage, die Menschen legen großen Wert auf Sicherheit, auf etwas, wo man sich verlassen kann, etwas, was unerschütterlich ist, etwas, was konstant, fundamental bleibt, was einen hält in Stürmen, in Krisen, in Gefahren, was auch immer ist. Also, glaube an Gottes Zusagen, vertraue, was er gesagt hat, verlass dich auf das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen. Stell mal sowas vor. Aber seine Worte werden nicht vergehen. Wir haben mal einen Gottesdienst gehabt in Sinsheim, das ist bei Heilbronn. Und da wurde Opfer aufgenommen, da war ein kleines Mädchen. Und das Mädchen beim Opfer, aber es ging einfach um ein paar geistliche Dinge. Da hat sie die Bibel auf den Boden gelegt und ist auf die Bibel draufgestiegen. Dann haben die Erwachsenen gesagt, Kind, was machst du? Ja, ich brauche ein sicheres Fundament. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes, die Bibel, wird nicht vergehen. Kindlichen Glauben, naiven Glauben sollten wir haben. Vertraue Gott auf seine Verheißungen, auf seine Versprechungen. Gott garantiert uns Führung und Rat und sein Name ist Wunderrat von Jesus. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wir sind in guten Händen bei Gott. Gott führt uns, Gott leitet uns, Gott behütet uns, Gott bewahrt uns. Als die 12 Kundschafter nach Hause kamen von ihrer Erkundungstour in Israel, damals Kanaan, und sie erzählten, das Land ist gut, das Land ist wunderbar, aber wir können nicht reinkommen, dort gibt es Riesen. Und wir lesen 4. Mose 13, 31, und da gab es zwei Männer, Josua und Kaleb, und die haben gesagt, wir können es. Wir können gegen dieses Volk hinaufziehen, denn wir haben Gott auf unserer Seite und Gott ist stärker als die Kananiter damals. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, unser Gott ist stärker. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen Glauben an einen großen, mächtigen Gott. Und dieser Bericht zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir an Gott glauben. Die an Gott nicht glauben, die kommen in der Wüste um, die wurden auch dort begraben und die mussten 38 Jahre im Kreis ziehen, weil sie nicht geglaubt haben. Und Gott sagt in 4. Mose 14, Vers 9, empört euch nicht gegen den Herrn, fürchtet euch nicht von diesem riesigen Volk, von diesen Hethitern, Kananitern, wie sie heißen. Wir werden sie wie Brot fressen, hat hier dieser Josua oder der Kaleb gesagt. Ihr Schutz ist doch von ihnen gewichen. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. So, glaube an die Zusagen Gottes, was er vor Jahren, Jahrzehnten, ja, vielleicht Jahrhunderten und hier in der Bibel Jahrtausenden vorher gesagt hat, das stimmt. Die Kananiter, sie haben Angst gehabt. Sie haben sie gefürchtet. Ich denke nur an die Geschichte, als Josua und Kaleb bei der Hure Rahab sie einquartiert hatten dort in Jericho. Wir fürchten uns und wir haben Angst. Ihr werdet kommen und ihr werdet das Land einnehmen. Also wenn ihr reinkommt, bitte verschont mein Haus und meine Familie. Die hat es geglaubt, aber die Kinder Gottes, die Israeliten, die haben es nicht fassen können, dass Gott fest ist, dass Gott eine unerschütterliche Burg ist, eine Festung. Der Herr hat den Menschen gesagt, ich gebe euch die Kananiter in eure Hand, fürchtet euch nicht. Und deshalb ist auch Josua um Jericho ein paar Mal marschiert. Er wusste, die können spotten, die können lachen, die können machen, was sie wollen. Jericho gehört uns, weil es Gott versprochen hat. So, glaube fest an Gottes Zusagen, an Gottes Verheißungen. Und alle, die nicht geglaubt haben, die sind im Unglauben gestorben. Alle, die nicht geglaubt haben. Und die meisten, die nicht glauben, erreichen ihr Ziel nicht. Die bleiben unterwegs irgendwo stecken. Diese 10 Kundschafter, sie starben in der Wüste zusammen mit ganz Israel, die nicht geglaubt haben, ohne das Land je zu besitzen, ohne das Land je zu betreten, weil sie an Gottes Verheißungen nicht festgehalten haben. Nur 2 Männer aus dieser Generation betraten das Land Kanaan. 2 von 2 Millionen Menschen, die aus Kanaan ausgezogen sind. Also, meine Botschaft ist, glaub an das und an dem, der da sagt, die Wahrheit. Gott verspricht und er hält, was er verspricht. Gott lügt nicht. Gott kann alles, aber eines kann er nicht, lügen. Glaube an die Wahrheit. Was ist wahr? Was logisch ist, was einem einleuchtet, was natürlich ist, was normal ist, was menschlich ist, was göttlich ist. Glaube an diese Wahrheit. Glaube an das, was Gott dir offenbart hat, im Traum, in der Vision, wir werden nachher darüber sprechen, was der Heilige Geist dir irgendwie durch eine Botschaft, vielleicht durch eine Predigt, wie dieser hier heute Nachmittag sagt. Glaube an das, was in der Bibel drin steht, schwarz auf weiß, tausendfach, millionenfach auseinandergerissen, auseinandergeklaubt und was weiß ich, zerfetzt. Und es gilt immer noch. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 lese ich, hier, da heißt es, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was man dir anvertraut hat. Und du weißt, von wem du gelernt hast und das von Kind an. Du kennst die Heilige Schrift. Wenn du die Heilige Schrift kennst, dann bleib bei dem. Ich weiß, es steht geschrieben. Und selbst der Teufel muss sich nach dem richten, was geschrieben steht. Es steht geschrieben. Der kommt auch und will auch argumentieren. Es steht geschrieben. Ja. Und in der Bibel steht uns unheimlich viel geschrieben, wie wir das Ziel erreichen können. Und die Bibel heißt es hier weiter, was Paulus an Timotheus schreibt, die Bibel kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass die Menschen Gott gefallen vollkommen sein können, zu jedem guten Werk geschickt. Die Bibel kann. Die Bibel möchte es uns unterweisen. Die Frage ist, erlaube ich das? Stimme ich dem zu? Der Teufel ist auch ein Geist. Und du musst die Geister prüfen. Von wem kommen sie? Hat das Gott wirklich gesagt? Der Teufel ist ein frommer Geist, ein von Gott abgefallener Geist. Ein Geist, der sich was eingebildet hat. Ich bin besser, größer, stärker und was weiß ich. Und der Teufel macht alles ohne Gott. Und deshalb, wenn jemand zu dir kommt und dir etwas sagt, mach das, mach das, mach das. Woher weißt du das? Wer hat dich inspiriert? Oder wer hat es dir gesagt, dass ich das und das und das machen muss? Der Heilige Geist muss auch mir sagen, dass es von Gott ist. Und ich muss die Gewissheit haben, dass es von Gott ist. Gottlose Geister glauben nur an sich. Der Teufel glaubt an sich. Ich sage dir, ich empfehle dir, ich habe die Bibel gelesen, ich verstehe das. Weißt du, das reicht nicht aus. Glaube nicht an deine Kraft und Stärke, an deine Fähigkeiten. Glaube nicht auch nicht einmal an deinen Glauben, an deine Fantasie, an deine Einbildung. Glaube nur an das, was Gott sagt. So spricht der Herr. Und du hast keinen Glauben, kein Wissen und so weiter, wenn du nicht dich berufen kannst auf diesen festen Punkt, wie Archimedes gesagt hat, damit du die Welt aus den Angeln heben kannst, dein Problem lösen kannst. So, glaube an die Wunder Gottes. Ben-Gurion einmal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und ich würde sagen, wer heute nicht an die Wunder Gottes glaubt, der ist auch kein Christ. Israeliten sagten, wir können es nicht. Und es stimmt. Das ist immer die Wahrheit, was du sagst. Wenn du sagst, wir können es nicht, dann können wir es nicht. Dann kann ich dir schwarz auf weiß geben und garantieren, du kannst es nicht. Und du wirst auch nie können, selbst wenn du es willst. Es geschieht das, was du sagst. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, also ohne den Heiligen Geist erst recht nicht. Ein Baum bringt nur grüne Früchte oder grüne Blätter und so weiter, wenn der Saft hochsteigt. Sonst ist ein trockener Baum nur noch Materie. Und wir sind auch nur Materie, wenn wir nicht diesen göttlichen Geist haben, diesen himmlischen Saft, den Heiligen Geist. Glaube an Gottes Zusagen. Sein Wort ist zuverlässig. Gott ist treu. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So sagt der Herr, er hält, was er verspricht. Stell mal sowas vor. Gott muss nicht 10-mal wiederholen. Du kannst Gott vertrauen. Du musst nicht einen großen Glauben haben an einen großen, mächtigen Gott. Nein, du musst nur an einen großen Gott glauben. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er? Du brauchst eine große Vorstellung von deinem Gott. Viel Fantasie. Ach, mit meinem Gott, da kann ich alles. Hab eine starke Vorstellung von Gott. Deshalb musst du die Bibel lesen. Deshalb musst du die Bibel aufessen, buchstäblich. In dir aufsaugen. Bevor David auf den Goliath zuging, da wird erzählt, dass er im Herrn ermannte. Er ist in Gott stark geworden. Wie hat er das gemacht? Da hat erzählt seinen Brüdern und dem König Saul hat er erzählt, da kam ein Löwe und er wollte mein Schäfchen stehlen. Ich bin auf den Löwen zugerast, habe den Löwen auseinandergerissen. Und dann musste mein Schäfchen loslassen. Und dann später sagt er, kam ein Bär. Das steht alles in der Bibel. Das sind nicht Legenden, nicht Märchen und nicht nur gute Nachtgeschichten für die Kinder. Da kam ein Bär und der Bär ist stark, mächtig. Und ich bin auf diesen Bär gesprungen und ich habe den Bär das Maul aufgerissen und mein Schäfchen befreit. Du siehst, also er ermannte in Gott. Er hat Erfahrungen mit Gott gehabt. Er hat diese Erfahrungen aufgezählt. Da hat Gott mir geholfen. Dort hat Gott mir geholfen. Damals hat Gott mir geholfen. Deine gestrigen Erfahrungen mit Gott machen dich stark. Die motivieren dich. Und unsere Erfahrungen steigern unseren Glauben. Bevor du für 1 Million Euro glaubst, musst du anfangen, vielleicht für 10 Euro zu glauben. Herr, ich brauche 10 Euro. Und wenn du für 10 Euro glauben kannst, kannst du auch für 100 Euro glauben. Und wenn du für 100 Euro glauben kannst, kannst du auch für 1.000 Euro glauben. Und wenn du für 1.000 Euro glauben kannst, du kannst auch für 100.000 Euro glauben. So steigert man im Glauben. Es fängt alles ganz klein an. Eine kleine Anfänge. Und Gott segnet die kleinen Anfänge. Diese kleinen Knospen. Das geht dann langsam auf, Stück für Stück. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 lese ich, denn ein jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ein jeder. Da musst du kein Profi sein, kein Bischof sein, kein Papst sein oder besonderer Heiliger. Nein, ein jeder, der aus Gott geboren ist, der wiedergeboren ist, überwindet die Welt. Was ist das? Du kannst nur so handeln, wie du glaubst. Glaubst du mickrig, schwach, schwächlich, egal wie du glaubst, nur so wird dein Glaube sein. Und du sprichst auch so. Und du denkst auch so, kleinkariert, spießbürgerlich, wie auch immer. Viele wollen als Freie handeln und sagen, ich bin frei, mir ist alles erlaubt, ich kann alles und so weiter. Und die sind immer noch Sklaven. Und die Ketten hängen an ihren Händen. Sie sind immer noch gebunden an irgendetwas. So ist es so wichtig, dass wir die Fesseln des Unglaubens abstreifen. Wir sollen denken und reden als Freie und nicht wie Sklaven. Ich kann nicht, ich schaffe das nicht, da steht mir nichts zu und so weiter. Ich komme nicht weiter. Wir sollen an Fortschritte glauben in unserem Leben. Wir kommen weiter. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Stell mal vor. Viele denken wie Verlierer und Versager und handeln oft als Unwissende und Ahnungslose und gebrauchen nicht ihre Rechte. Wie sagt der Hiob einmal? Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was mich befürchtet hat und wovor ich Angst gehabt habe, wovor mir graute, was auf Inflation kommt, Corona kommt oder diese Pest kommt oder jetzt es brennt oder die Diebe und Räuber sind unterwegs. Und das ist ja wichtig, wovon du redest, das kommt. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, wenn man vom Wolf spricht, kommt der Wolf. Also, von was du sprichst, das kommt, das passiert in deinem Leben. Viele wissen nicht, dass man seine Zunge im Zaum halten soll, dass man nicht jeden Blödsinn reden soll und auch nicht jeden Blödsinn schreiben sollte. Ja, Gott hört das. Und wenn Gott nicht erhört, dann hört der Teufel wenigstens. Einer wird diese Gebete erhören, entweder Gott oder der Teufel. Und wenn du sagst, ja, ich kann nicht, dann hast du ein dummes Gerede rausgelassen, einen Geist rausgelassen und dieser Geist kommt wieder zurück mit 7 Agenten, die dann diese Schwachheit unterstützen und fördern. Du musst wissen, ich sage immer die Wahrheit. Und du, egal was du babbelst, egal was du erzählst, egal was du denkst, das ist die Wahrheit. Denn Gott ist in uns und der Teufel ist auch in uns. Oh, bitte erschreckt nicht, denn einer spricht immer aus uns, entweder Gott oder der Teufel. Und dem ich meine Zunge zur Verfügung stelle, der wird mich kontrollieren und beherrschen. In der Bibel heißt es, wir sind teuer erkauft durch Jesus Christus und wir haben dem Heiland so viel gekostet und wir sollten dem Argen keinen Raum in unserem Leben geben. Satan, schweige! Satan, sei still! Und so weiter. Du kannst wirklich energisch werden. Wir sollen auftreten. Nicht nur geh, 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 geh. Ich werde nie vergessen, ich musste in die Schule gehen, als Junge noch, kleiner Bub. Da gab es bei uns auf dem Schulweg gab es einen Bauern, der hat einen kleinen Hund gehabt, einen Mischling. Das sehe ich noch heute, der war weiß, der Schwanz so ein bisschen geringelt. Ach, in aller Liebe. Und der hat mich mal angefallen. Und da bin ich mal ein paar Tage nicht in die Schule gegangen. Ich bin zwar von zu Hause weggekommen, aber nie in die Schule angekommen. Und dann hat die Lehrerin angefragt, wo ist ihr Junge? Und meine Mutter, die sagt, Johannes, wo warst du? Ich habe gesagt, ich habe Angst vor diesem Hund dort bei dem und dem Bauern. Und dann sagte ich, werde dich begleiten. Und meine Mutter hat mich begleitet bis zu dem Bauernhof und ich habe mich gefreut. Meine Mutter ist sehr fürsorglich, die beschützt mich. Und dann am Bauernhof sagte er uns so, jetzt kannst du allein gehen. Er sagt, das bist du, Mutti, so habe ich mir dich nicht vorgestellt. Du bist eine Rabenmutter. Jetzt, wo ich dich bräuchte, da bist du nicht da. Und weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Jetzt gehst du allein. Und wie es war, ich wusste schon, wie es wird, da kommt dieser Mischling da und springt mich an und wedelt mit dem Schwanz. Und ich sage, geh, 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 geh. Und je mehr ich sagte, geh, 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 desto näher kam er. Und plötzlich war das ganz nah, das fast mich angesprungen. Dann schrie ich, hau ab! Und weiß, was passiert ist? Der sprang hoch, dreht sich in der Luft um und rennt davon. Und da habe ich gelernt, was Befehlen ist. Wir sollen den Fürsten, Mächten und Gewalten befehlen, unreinen Geistern befehlen, das, was ich nicht mag, befehlen. Hau ab! Ja, glaube an Gottes Zusagen. Du wirst zu dem Berg sprechen. Berge sind nichts anderes als Bild für ein Problem. Du wirst zu deinen Problemen sprechen. Heb dich weg und verschwinde im Meer oder was weiß ich wo. Nordpol, Südpol, wo auch immer. Wir haben Autorität und wir sollen unsere Autorität gebrauchen. Und ich nur, geh, oh Heiland, helf, geh, der soll gehen. Nein, ich war damals noch kein Christ, wir waren noch keine Christen, aber wir sind gläubig geworden und ich habe hier etwas gelernt. Widerstehe dem Teufel fest im Glauben, so wird er fliehen. Satan will verhindern, dass du so wirst wie Gott. Und wir haben diese Veranlagung in uns, dass wir so werden wie Gott, wie der Allmächtige. Wir sollen diese Allmacht kennenlernen. Aber natürlich, das braucht einen Prozess der Reife. Wir müssen zuerst erlöst werden. Wir müssen zuerst geheiligt werden. Wir müssen zuerst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Wir werden das, was Gott ist. Und zwar Gott in Miniatur, Christus in Kleinformat, Heiliger Geist in Kleinformat. Satan will, ja, dass du das nicht kapierst, dass du Angst hast. Das ist unter meiner Würde. Nein, das will der liebe Gott nie und nimmer. Nein, Gott hat dich geschaffen. Er sagte im Garten Eden, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, in unserem Bilde. So, wenn du Gott sehen willst, guck dir deinen Nachbar, deine Nachbarin, deine Mitmenschen, wen auch immer, guck sie an. Die sind genauso wie Gott. Ist es, ob sie das sind, ist eine andere Frage. Aber so hat Gott sie veranlagt. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen worden und das sollte er werden. Das hat der Teufel gewusst. Aber er will es verhindern und zwar, indem er sagt, eigenmächtig. Ja, dass du selbst das machst. Du sollst selber deine Probleme lösen, gewiss. Aber du musst wissen, für mich war eine Lektion, meine Mutter stand hinter mir. Die hat zugeguckt, wie der Johannes marschiert. Wie er sich wehrt, wie er sich verteidigt. Und das war... Ich habe mir hinterher gedacht, weißt du, wenn der Hund mich angefallen hätte, hätte meine Mutter eingegriffen, hätte sie gehandelt, hätte sie verscheucht. Aber nein, meine Mutter hat mich gelehrt, selbst zu handeln. Sie stand hinter mir und genau das ist, was Gott will. Er will, dass wir selbst handeln, dass wir die Gnade Gottes gebrauchen. Das will Gott, dass wir die Stellung, die der Adam hatte und verloren hatte, dass wir diese wieder entdecken, dass wir sie finden. Ich bin wer? Ich bin jemand. Verstehst du, Gott hat mich berufen und Gott will mich zu seinem Ebenbild machen. Und Satan stachelt dein Ego an. Du sollst machen, ja. Aber mit Gottes Auftrag, mit Gottes Befehl, so wie Gott es will, dein Wille geschehe. Und jetzt musst du fragen, was will der liebe Gott? Der liebe Gott wollte, dass ich halt in die Schule gehe. Verstehst du, dass ich selbst mich verteidige. Das hat mich meine Mutter gelehrt, nur nebenbei, dass du das weißt. Der Teufel will, dass du aus dir selber was machst. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Ihr sollt Nachfolger Jesu Christi sein und schaut den Heiland an. Da kommt ein Sturm und er sagt, halt, bis hierher. Oder sollen sie deine Wellen legen? Wie sollt aufhören, Dinge zu tun ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, ohne den Befehl des Herrn? Zuerst musst du wissen, was will Gott von mir? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und wenn Gott dir ein grünes Licht gibt, dann fahr durch. Dann tu das, was er dir gesagt hat, in Übereinstimmung mit ihm. Tu das. Gebraucht das. Und jetzt ist wichtig herauszufinden, was sagt sein Wort in dieser Situation. Satan will, dass du Gottes Zusagen nicht kennst. Und wenn du es schon kennst, dann verdreht er das, dass du es nicht verstehst. Oder dass du dann in welche fromme Aktionen hineingehst, ohne im Auftrag Gottes, dass du sagst, ich sage dir, ich befehle dir. Nein, wir sollten nicht in unserem Auftrag handeln, wir sollten im Auftrag Gottes handeln, im Auftrag Jesu handeln. Und so spricht der Herr. Weißt du, da gibt es so viele Propheten, die erzählen da, was weiß ich, was da alles kommen wird. Und sie können nicht sagen, so spricht der Herr. Es ist so wichtig in jeder Prophetie. Ich nehme keine Prophetie an, wo nicht dahinter stehen kann, wo der Mensch nicht unterschreiben kann. So spricht der Herr. Es ist so wichtig, dass wir diesen Glauben haben, das Wort Gottes geht in Erfüllung. Mein Wort kommt nicht leer zurück, heißt es in der Heiligen Schrift. Viele glauben und ja, im Kopf, das wissen sie, das leuchtet ihnen ein, aber sie kapieren das nicht, sie setzen das nicht um. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber wie benehmen sich die Christen, als der Herrgott tot ist? Ich denke nur an Martin Luther. Da kommt er irgendwo ganz niedergeschlagen und ganz entmutigt nach Hause und seine Käthe, die guckt den Martin Luther an und sagt, Martinus, weißt du das Neueste? Nein, der Herrgott ist gestorben. Dann sagt er, nein, das kann nicht möglich sein. Der Herrgott ist gestorben. Weißt du, und plötzlich kommt sein Geist wieder zu sich, sagt, es ist unmöglich, dass mein Gott stirbt. Traut dem Wort Gottes, dass er nicht stirbt, dass er nicht abnimmt, dass er nicht schwächer wird von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Handle nach den Regeln Gottes, nicht nach deinen Regeln, sondern so spricht der Herr. Das hat mir der Herr befohlen. Und was der Herr dir befiehlt, das kann er einem anderen nicht befehlen. Er hat es nur dir befohlen. Und tu das, was er dir gesagt hat und nicht dem anderen. Wir haben in der Bibel einen jungen Propheten, einen alten Propheten. Der alte Prophet ist ein Waschlappen, hat versagt. Da musste der junge Prophet nach Samaria gehen und gegen den Tempel weissagen, gegen den König weissagen. Und dieser junge Prophet kommt hin und Gott hat dem Propheten eins gesagt. Du sollst in dieser Stadt nicht essen und nicht trinken. Mach weiter. So, und so kam er. Und der König wollte den schnappen und vergreifen. Und dann der junge Prophet gesagt, halt! Und seine Hand ist steif geworden, so steht es in der Bibel, ganz schnell, wie ich da erzähle. Und die Buben von diesem alten Propheten haben gesagt, Papa, stell mal vor, was da passiert ist. Ein junger Prophet ist unter uns, in unserer Stadt aufgetreten und er hat Autorität und Vollmacht. Dann sagt der alte Prophet, hol den mal zu mir her. Eigentlich sollte er seine Arbeit tun, eigentlich sollte er weissagen, aber er hat versagt. Und dann lügt dieser alte Knacker, Entschuldigung, ein Engel ist mir erschienen und hat gesagt, ich soll dich einladen zum Essen und Trinken. Aber der junge Prophet sagt, nein, auch wenn ein Engel sagt, ich gehe nicht. Und dann hat sie doch immer irgendwie überredet, den armen Jungen. Und er hat gegessen und getrunken und plötzlich hat er ein schlechtes Gefühl gehabt. Und ein Löwe hat ihn zerrissen und der Esel stand daneben und die Leute sind vorbeigegangen und sie haben mit dem Kopf geschüttelt. So geht es einem Menschen, der Gott nicht gehorcht. Schau. So geht es, wenn man nicht von Gott den Auftrag hat oder wenn man den Auftrag aufgibt oder wenn man vom Kurs abkommt und der Teufel versteht dich vom Kurs des Glaubens abzubringen, wie auch immer. Gott ist nur mit uns und für uns und so weiter, wenn wir wirklich in seinem Willen sind, wenn wir ihm gehorchen. Glaube an die Zusagen Gottes, an die Verpflichtungen Gottes. Das, was er dir sagt, das hat er dir gesagt und nicht mir. Und was er mir gesagt hat, hat er dir nicht gesagt. Und wenn jemand kommt zu mir und sagt, das hat der Herr mir gesagt, so und so solltest du machen, dann sage ich immer wieder, hör mal, mir hat es noch nicht gesagt. Und wenn er es mir noch nicht gesagt hat, werde ich es nicht abnehmen und auch nicht glauben. Er muss mir persönlich sagen, alles andere ist Quatsch, auch frommer Quatsch. Ja, aber da kommt mal, diese Propheten gehen übers Land und so weiter und sie weissagen im Namen Jesu, im Heiligen Geist und was weiß ich. Die sagen auch, der Teufel kann auch sagen, so spricht der Herr. Da musst du aufpassen. Um was geht es? Egoismus, Selbstverwirklichung, sich selbst zu profilieren und so weiter, ist nicht von Gott. Gott will dich profilieren. Gott will dich aus dir was machen. Du sollst Licht und Salz sein und du sollst Kopf sein und nicht der Schwanz. Es reicht nicht aus, wenn du für Jesus bist. Du musst auch in Jesus sein und mit in ihm eingebettet sein und mit ihm wandeln und leben. Unsere Hilfe kommt von oben. Und immer wieder, was nicht von oben ist, vergiss es. Was nicht von oben ist. Wer ohne der Gnade Gottes lebt, der kann nicht frustriert sein. Der lebt gut, lebt gute Tage. Der lebt nicht schlecht. Denn die Sonne kommt von oben. Das Licht kommt von oben. Die Orientierung kommt von oben. Alles kommt von oben. Ja, da kann, egal was da passiert, der Teufel versucht immer wieder so einen Strich durch die Rechnung zu machen und will dich einfach, ja, abzuhalten von den Segensquellen. Glaube, was Gott gesagt hat. Glaube an die Zusagen. Er hat es mir gesagt. Mir. Nur mir. Und Gott handelt mit jedem individuell. Und wenn er dir es gesagt hat, das geht niemand anderem was an, was er dir gesagt hat. Weißt du, es gibt so viele Spione, die wollen herausfinden, ziehen die Würmer aus der Nase. Was hat er dir gesagt? Was hat er dir gezeigt? Was hat er dir offenbart? Fang an, im Glauben zu leben. Halt dich an die Zusagen Gottes. Und lass dich von dem Weg Gottes nicht abbringen. Der Teufel wollte Jesus damals vom Kreuzesweg abbringen. Aber Herr, der liebe Petrus, aber Herr, das widerfahre dir nicht. Und er sagt, ja, ich muss diesen Weg gehen. So ist es so wichtig, dass du dich nicht abhalten lässt, im Willen Gottes zu bleiben. Himmel und Erde vergehen, aber der Wille Gottes bleibt. Die Gesetze Gottes bleibt. Das, was Gott festgelegt hat, das bleibt. Paulus schreibt einmal, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich untergehe, geht Christus unter. Wenn ich versage, versagt Christus. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, erreicht Jesus das Ziel nicht. Deshalb, ich lebe. Aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es gibt ein vorösterliches Leben und es gibt ein nachösterliches Leben. Es gibt ein vorpfingstliches Leben und es gibt ein nachpfingstliches Leben. Es gibt ein Leben vor der Gnade und es gibt ein Leben nach der Gnade. Und du hast die Gnade Gottes erlebt, du hast die Führung Gottes erlebt, du hast die Salbung Gottes erlebt. Mach weiter, mach weiter. Lass dich nicht vom drummen Geschwätz, auch nicht vom frommen Geschwätz abhalten. Auch wenn du hörst, wie dieser Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und verstehst, da kriegt er immer mehr Minderwertigkeitskomplexe, der arme Junge, der dort im Tempel betet, der Zöllner. Ja, du bist unter der Gnade Gottes und wandle weiter. Die Welt kennt keine Gnade. Hier bei der Welt bekommst du auch keine Gnade, brauchst auch gar nicht um Gnade betteln und winseln. Nein, in der Welt bekommst du das, was du verdienst und was du siehst und weiter nichts. Hier in diesem Leben, da hast du keine Gnade. Die Gnade ist, du siehst nichts und du bekommst trotzdem. Du bist nicht würdig und du kriegst trotzdem. Der Zöllner war es nicht würdig und hat doch Gnade und Gerechtigkeit vor Gott bekommen. In der neuen Welt lebst du ganz anders. Glaube an die Zusagen Gottes. Weißt du, wir hier in dieser Welt, was wir sehen, das ernten wir. Das ist ein Gesetz und da sind manche stolz, was du siehst, das erntest. Aber ich habe es erlebt, wie es in der Bibel heißt, für die Israeliten, für das Volk Gottes. Ihr werdet Städte bewohnen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Felder ernten, die ihr nicht gepflanzt habt. Weißt du, das ist Gnade. Du kommst in ein Land der Gnade, du lebst unter ganz anderen Gesetzen. Du bewohnst etwas, was Gott für dich schon vorbereitet, was die anderen schon gemacht haben. Und die sind abgehauen. Dort erntest du das, was ein anderer oder jemand anders für dich gesät hat. Und das ist Jesus Christus. Wir ernten ja Dinge, die wir gar nicht gesät haben. Also ich ernte in meinem Leben Dinge, die ich nicht gesät habe. Und ich versuche hier für das Materielle, für das Sichtbare, für das natürliche Leben, dass ich Gutes sehe und Gutes ernte. Aber bei Gott gilt das nicht. Wir sind unter der Gnade. Und wenn du mit dem Heiland im Glauben wandelst, an die Zusagen Gottes dich festhältst, da erlebst du Dinge, wovon du nicht einmal geträumt hast. Wir haben es nicht verdient. Du lebst vom Segen Gottes. Er hat es gesät. Er hat es wachsen lassen. Er hat es gedeihen lassen. Er hat es sich entwickeln lassen. Er hat es gegeben. Dort gelten ganz andere Gesetze. Dort lebst du von der Hand Gottes. Halleluja. Von dem Vater, dem barmherzigen Vater. Das gehört alles deinem Vater. Ich mag die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe mal in Kiel 3 Wochen lang nichts anderes gepredigt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Immer so Zeile für Zeile. Dass die Leute kamen und sagten, sagen Sie mal, haben Sie keine andere Bibelstelle? Ich habe gesagt, doch, ich habe sehr viele Bibelstellen. Aber die Geschichte vom verlorenen Sohn ist so reich, so man kann so viel ausschmücken und so viel machen. Ich lebe von dem, was der Herr Jesus für mich gesät hat, was er dort auf Golgatha vollbracht hat, was er für mich vorbereitet hat. Und er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zubereiten und ich will wiederkommen und dann euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Wir leben von einem reich gedeckten Tisch, den muss ich nicht selber decken. Das macht der liebe Heiland, der gute Hirte. Du wirst heute schon von Gott gesegnet, gewiss. Auch wenn du ja manches in deinem Leben getan hast, vergeblich und umsonst. Und ich will auch ein paar Gedanken sagen. In unserem Leben müssen wir so viel Mist machen, so viel umsonst, so viel Unnötiges, so viel ja Vergängliches. Wir arbeiten für die Katz, für die Katz. Gott hat ein anderes Belohnungssystem. Und ich sage dir etwas Verrücktes, du magst denken, was du willst. Fang an zu leben. Mach wie der verlorene Sohn, der sagt, Papa, gib mir mein Erbe. Und er zog in die Fremde, verprasste alles. Luther übersetzt, verprasste, er verlebte alles. Und als er am Schluss fertig war, am Ende war, weißt du, manche Leute sagen, das ist verkehrt. Der verlorene Sohn hat kapiert, was Leben ist. Die meisten Christen haben nicht kapiert, was ein christliches Leben ist. Jesus nimmt das als eine Illustration. Du kommst nach Hause und dort in der Fremde, als er nichts mehr hat, Hans im Glück, das war dieser verlorene Sohn. Dort kommt wahrscheinlich auch das Märchen her, Hans im Glück. Der hat alles gegeben, verausgabt, verschenkt und spendiert und was weiß ich, alles vertan. Und jetzt hat er nichts mehr. Und dann erinnert er sich dort, ganz weit weg, mein Vati hat noch Tagelöhne, mein Vati hat ein großes Gut, mein Vater, ja, der wird mich versorgen. Und ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und sagen, Papa, ich habe Fehler gemacht, bitte verzeih mir und ich will dein Tagelöhner sein, mehr nicht. Der verlorene Sohn kam zurück, nachdem er sein Erbe verprasst hat. Und was macht der Vater? Das Erste, was er macht, ein Mastkalb schlachtet er. Bringt die besten Kleider und Fingerring bekommt er noch dazu. Weißt du, er wird reich gesegnet. Und da steht der ältere Bruder, wer das auch immer ist, Geschichte für sich selbst und so weiter. Und mir hast du nichts gegeben. Und dann sagt der Vater, mein Junge, du hättest alles haben können, aber du hast dich nicht bedient. Glaube an Gottes Zusagen, an Gottes Vermögen, an Gottes Reichtum, an seine ganze Fülle. Der verlorene Sohn, ja, der kommt nach Hause und der Papa freut sich, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja, Leute, wir feiern, muss ich her. Hier sagt Jesus etwas durch die Blume gegen die Juden natürlich, aber eine andere Predigt für mich. Gegen die Juden, verstehst du, so dachten sie, wir sind so religiös, wir sind so fromm. Sie dachten, wenn sie treu das Gesetz halten, treu Gott dienen, regelmäßig in den Tempel gehen, sich nichts gönnen, sich kasteien und quälen und was weiß ich, dass sie Gott gefallen. Die in Wahrheit, ja, diese frommen religiösen Menschen haben nichts vom Leben. Schau diese religiösen Menschen an, die sind dumm. Den ganzen Tag nur beten, Halleluja, Amen, preis Gott. Ich will nicht lästern, aber ich sage, viele Christen gehen am Leben vorbei, die verpassen das Leben. Ja, sie haben gar nicht gelebt am Schluss. Es gibt so viel ungelebtes Leben, Leute. Der verlorene Sohn hat verstanden, wie man lebt. Sein Geld verprasst. Pastor, was predigst du hier? Ja, er hat sein Leben verschwendet, sein Erbe verschleudert. Und ja, oft fragen viele Menschen, ja, was habe ich dann davon? Eigentlich, du hast von diesem Leben auf dieser Welt nichts. Ob du mir das glaubst oder nicht. Nicht, dass du jetzt eine Depression bekommst und erschüttert wirst. Ich will dir nur etwas sagen. Ich will dich wieder zurückkommen. Glaube an Gottes Zusagen. Glaube, dass du einen reichen Vater im Himmel hast, der auf dich wartet. Viele Christen können nicht großzügig sein, vor allem religiöse Menschen nicht. Ja, wir müssen ganz genau sein. Heilig dem Herrn. Ich weiß was. Weißt du, ich bin in pietistischen Kreisen groß geworden. Ich habe mit diesen Leuten viel zu tun gehabt. Viele Christen können nicht verschwenderisch leben, in aller Liebe. Du musst nur Jesus richtig zuhören. Jesus spricht immer wieder von Hochzeit, von Feiern, von glücklich sein, von gesegnet sein und so weiter. Und der Herr Jesus zeigt uns, wie wir gesegnet sein können. Sich verschleudern, verausgaben. Denk nur an die Geschichte in Lukas Kapitel 18 von dem ungerechten Haushalter, der weiß, die werden mich davonjagen, ich werde entlassen, fristlos gekündigt. Und dann kommen die Schuldner da, was schuldest du mir? Aufrunden, was schuldest du mir? Aufrunden, was schuldest du mir? Aufrunden, immer nach oben, aufgerundet, nicht nach unten, nach oben. Nicht klecken, sondern glotzen. Dieser Haushalter war wahrscheinlich ein Berliner. Nicht klecken, ja, nicht kleinkariert sein. So alles genau, so penibel nehmen, so muss es sein. Jesus passt nicht in die spießbürgerliche Religion. Das haben die Frommen noch nicht kapiert, in aller Liebe. Ich will etwas sagen. Denk an das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Der Schlechte schneidet bei Jesus besser ab als der Gute. In all seinen Gleichnissen. Lies, studier Jesus. Ihr habt das Leben Jesu x-mal schon gepredigt und studiert. Jesus nimmt die Sünde an. Die sind gesegnet, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die Schwachen. Und das Gleiche auch hier, der Pharisäer oder der gute Bruder, der zu Hause treu diene, ich diene dir so treu, der guckt durch die Finger, der bekommt nichts und geht leer nach Hause und mir hast nichts gegeben. Und dann erzählt Jesus, wenn du die Bergpredigt liest, das ist sein Programm, den Armen steht das Himmelreich zu. Den Armen. Den Leidtragenden, die werden getröstet. Gottes Kraft wirkt in den Schwachen, in den Benachteiligten, in den Lumpen. in den Elenden, da zeigt der Herr, wo die Gnade wirkt. Oder die Apostel, die waren versagt, haben versagt, saßen da hinter verschlossenen Türen und geguckt. Hoffentlich werden wir nicht morgen gekreuzigt und verhaftet. Ja, Gottes Kraft wirkt bei den Angsthasen, bei den Furchtsamen, bei denen, die sich erschrecken und fürchten. Deshalb sagt er immer wieder, ja, in den Gleichnissen, dass Gott ein barmherziger, gnädiger Gott ist, ein gütiger Gott ist. Wir kennen Gott nur über Jesus. Ich weiß sonst, wenn du mir fragst, wie sieht Gott aus, ich kann nur sagen, schau Jesus an, studier sein Leben und dann wirst du Jesus entdecken. Jesus war barmherzig und gütig und zog umher, hat den Menschen wohlgetan, die von Satan benachteiligt waren oder besessen waren. Wir kennen Gott nur über Jesus und er widerspricht dem Establishment, dem Judentum, der Religion, der Priesterschaft, dem Pharisäertum, diesen ganzen Betbrüdern und Betschwestern in aller Liebe. Gott möge sie segnen, die sind nett und lieb, aber die machen zu viel kaputt in ihrem Leben. Die versauen sich selbst. Gott möchte, dass du glücklich bist. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Ich will dir nur helfen zu verstehen. Fang an zu leben. Glaube an Gottes Zusagen. Ich will, dass du lebst und volles Genüge hast, dass es dir gut geht. Das ist, was Gott und Jesus will. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Wir nehmen auch nichts mehr raus aus dieser Welt. Was willst du aus dieser Welt rausnehmen? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, deshalb fang an, dein Leben zu verprassen. Entschuldigung, was ich so sage. Du musst schockiert sein. Fang an, dein Leben zu verschwenden, zu vergeuden, zu verschenken. Fang an, dich zu verausgaben. Ach, runde auf. Mach mal weiter. Verstehst du? Komm, es wird schon irgendwie weitergehen mit uns. Und dann will ich zu Gott gehen. Und wenn du stirbst, du gehst zu Gott. Von Gott kommst du und zu Gott gehst du wieder. In aller Liebe. Und dann bist du bei ihm nur noch ein Tagelöhner. Aber das lässt der Vater nicht zu. Nein, das ist mein Sohn. Meine Tochter, mein Sohn, meine Tochter. Und der Vater entscheidet, was du nachher bist. Nicht du und auch nicht der alte Bruder, der Stammhalter oder wer auch immer ist. Der Vater, ein Bild auf Gott, er wartet auf den verlorenen Sohn, steht jeden Tag draußen. Wann kommt mein Bub? Wann kommt mein Bub? Und so weiter. Und Gott erwartet dich. Dich als Lumpen, Entschuldigung. Dich als Lumpen erwartet der Vater im Himmel. Wann kommt er endlich nach Hause? Wann hat er alles verprasst? Und solange wir nicht alles verprasst haben, werden wir nicht nach Hause gehen. Die meisten Leute gehen erst dann nach Hause, wenn sie alles verausgabt haben, wenn sie pleite sind. Wenn sie nichts mehr haben, sie einen Strick nehmen und sie aufhängen, dann gehen sie nach Hause. Verstehst? Hör mal, was ich sage. Mag vielleicht nicht schockierend sein. Wann kommt mein Junge zurück aus der Fremde, aus dieser Welt? Er kommt zurück, wenn er alles verbraucht hat. Wenn du alles verpulvert hast, wenn du nichts mehr hast, wenn du sagst, oh Gott, hilf mir, ich will sterben. Ist das wirklich alles gewesen? So wie dieser Elia dort in der Höhle, oh Gott, ich will sterben, mein Leben war nichts. Ich habe geeifert für dich, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, wie die ganzen Propheten und die ganzen Richter wie Moses und wie die ganzen Heiligen vor mir, bin ich besser. Und dann sagt der Herr, komm raus aus der Höhle. Bei Gott gibt es noch Zusagen? Gott will nicht, dass du dich aufgibst, nur nebenbei. Komm nach Hause, ich habe noch einen Vater, Halleluja. Ich gehe zu ihm und er wird mir helfen. In Jesaja 55, Vers 1 und folgende Verse lese ich. Ja, kauf bei Gott ohne Geld und kauf bei ihm umsonst, wie im Schlaraffenland. Das ist Evangelium für mich. Schlaraffenland, das ist Himmelland, nicht Deutschland. Nein. Schlaraffenland, überleg einmal, da passieren Dinge, wenn du diese Märchen liest, würde gerne über die Märchen mal predigen, all diese Märchen, da steckt so viel Stoff, ich habe ein ganzes Jahr lang in Stuttgart über Märchen gepredigt, stell dir vor, statt einmal aus der Bibel zu lesen, habe ich zuerst mal ein Märchen erzählt und dann mit der Bibel gefüllt, mit der Bibel bepackt, ja. Und hier sagt Gott in Jesaja 55, Vers 1, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft es und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot gibt und ergibt und das und so weiter? Und warum gibt ihr euer Geld für euren sauren Verdienst dafür ein bisschen Brot und ihr werdet nicht satt? Kommt her zu mir, sagt der Herr. Die Erlösung ist umsonst. Meine Erlösung ist umsonst. Ich darf nach Hause kommen. Bei Gott gibt alles umsonst. Du hast nicht gearbeitet, hast nicht gesät, hast nicht gebetet. Ich will euch etwas Furchtbares sagen. Meine schönste Versammlung habe ich erlebt in Rumänien einmal, wo ich wirklich mich nicht vorbereitet hatte, hatte keine Zeit und keine Lust vorzubereiten. Was weiß ich, war enttäuscht. Und das war meine beste Versammlung, die ich je in meinem Leben produziert habe. Da wusste ich gar nicht mal eine Bibelstelle. Da bitte ich eine Schwester, die soll mir die Bibel geben. Und dann schlage ich auf und jedes Mal kriege ich eine dumme Bibelstelle. Und weißt du, was in dieser Bibelstelle hieß? Links gebacken, rechts gebacken. Habe ich sowas Blödes. Und dann wieder Bibel zugemacht und wieder aufgeschlagen und wieder links gebacken, rechts gebacken. Und dann x-mal probiert, ein Gotteswort zu finden, eine Antwort zu finden. Und habe nichts anderes bekommen, wie links gebacken und rechts gebacken. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, ich erinnere mich noch an meine Mutter. Wenn sie Pfannkuchen machte, dann hat sie gewendet so und so von beiden Seiten richtig durch. Und da 10 Minuten habe ich gepredigt und in diesen 10 Minuten ist so viel passiert in dieser Stadt. Da waren Leute, die waren eigentlich in einer anderen Stadt, die ganzen Sikoriatis-Leute in einer anderen Stadt, weil mir war in dieser Gemeinde, wo ich jetzt war, am Nachmittag, da war es verboten zu sprechen, nicht einmal Grußwort durfte ich sagen. Ich musste mich hinter in der Kleiderkammer verstecken, dass die Leute nicht wissen, dass ein Ausländer da ist, nur nebenbei. So, und es war eine gewaltige Versammlung, und dass es so gewaltig war und dass Gott gegenwärtig war, dann beten wir für Kranke, viele waren nicht da, für ganze Kleider, was ist so, Tücher gebetet, und Gott hat viele Menschen angerührt, auch während der Predigt. Plötzlich schreit eine Frau, ich höre, und die war taubstumm, und plötzlich kann sie sprechen und hören und sich artikulieren. Und aber dass Gott da war, das Großartige, was ich miterlebt und erfahren habe, war, da kommt der Pastor oder der Leiter der Gemeinde und sagt, Bruder, könntest du hier für Bruder beten, der gerne bei uns wäre, aber bei uns nicht ist, aber der wäre gerne bei uns. Dann sagt er, lieber Gott, wir beten jetzt für den Bruder, der gerne bei uns wäre, aber nicht bei uns ist. Der war im Gefängnis nämlich, dieser Bruder. Und ich komme gerade nach Hause, nach Stuttgart damals, komme nach Hause, dann schreibt der Pastor auf der Ort, also auf einer Postkarte, der Bruder, der da gerne gewesen wäre, der ist wieder zu Hause. Das heißt, er wurde aus dem Gefängnis entlassen, obwohl er auf mehrere Jahre verurteilt war. Das ist Gott. Verstehst du? Vertraue Gott. Und tu das, was Gott sagt. So, hört doch auf mich, sagt der Herr hier. So werdet ihr Gutes essen und euch an Köstlichkeiten laben. Neigt eure Ohren her zu mir und hört mir zu. Hört und so werdet ihr leben. Das Geheimnis des Lebens besteht aus dem Hören, nicht aus dem Sehen, nicht aus dem Fühlen, nicht aus dem Verstehen. Du hörst, was Gott sagt. Verstehe richtig das Wort Gottes. Glaube dem Wort Gottes und du hast gutes Leben. Verschwende dein Leben. Das ist meine Botschaft heute. Fang an, großzügig zu leben, auch wenn du nur Wasser und Brot hast und vielleicht nicht viel hast. Vielleicht ein Kleckebrot noch dazu. Wort Gottes ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Jetzt zeigt uns Gott den Weg des Segens. Hier sagt er aber auch, was passiert, wenn wir dem Herrn nicht gehorchen. Und wenn wir dem Herrn gehorchen, da werden Dinge funktionieren, da wirst du keine Krankheit der Ägypter bekommen, keine Zivilisationskrankheiten, die wird der Herr von dir ablenken. Und uns geht gut, wenn wir auf Gott hören und ihm gehorchen. Hören und gehorchen gehört zusammen. Wir müssen sonst nichts tun. Ich muss Gott nur ihn hören und ihm nachtippeln. Wo er hingeht, wo er mich hinführt, wo er mich hinschickt, hingeht. Ich muss nicht selber irgendetwas tun. Nein, nur wo Gott mich hinschickt. Ich muss lernen, nur in seine Spur zu folgen, auf seine Schiene zu bleiben. Und mehr erwartet von mir nicht, dass ich mich jetzt anstrenge. Ach, ich muss jetzt beten, liebe Geschwister. So viel beten, 7 Stunden am Tag. Nein, gar nicht, absolut nicht. Wir müssen uns nur ihm anpassen, mit ihm im Gleichschritt gehen, uns ihm unterordnen und uns auf ihn zu konzentrieren. Das ist alles. Ich muss nicht irgendwie super fromm sein. Und das machen die Leute sich kaputt. Fang an, so zu leben. Versuch, deinen Glauben zu deinem Alltag zu machen. Und deinen Alltag zum Glauben. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat der Herr gesagt. Und dann wirst du merken, wenn du einfach Gott nachfolgst, wirst Gott mehr und mehr erkennen, wirst mehr und mehr dich an ihn orientieren, dann kannst du plötzlich für 10 Euro glauben, dann für 100 Euro glauben, dann für 1000 Euro glauben. Das ist nur bildlich. Es geht nicht ums Geld, sondern dass du deinen Glauben steigerst, dass du im Glauben wächst. In meiner Bibel heißt es einmal, aus Mangel an Erkenntnis Gottes geht der Mensch zugrunde, weil er Gott nicht versteht. Da wollte ich denken, Herr, super heilig. In der Bibel steht, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Was heißt heilig? Du sollst was Besonderes sein. Dich von der Welt abheben. Nicht so sein, wie die Welt ist. Du bist von Gott berufen, was anders ist. Ein Kind Gottes. Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Das Volk Gottes geht zugrunde, weil es nicht kapiert, dass sie was Besonderes sind. Von Gott erwählt, von Grundlegung der Welt. Hat's meinem Papa und Mama noch gar nicht gegeben. Aber Gott hat mich gewollt. Jesus sagt, hier, in so vielen Gleichnissen, ich denke nur ganz besonders das Gleichnis von den Jungfrauen, von den 10 Jungfrauen. Die einen haben Öl mitgenommen und die anderen nicht. Für alle 10 gab es zusätzlich Öl da. Da war genug Öl da. Da hätten alle Öl haben können. Aber nur 5 haben sich die Mühe gemacht, Öl mitzunehmen. Die anderen haben gesagt, das ist doch Blödsinn, ein Zusatzgefäß noch mitzunehmen. Aber, ja, die anderen, die waren nicht so bequem und nicht so faul und nicht so dumm. Die haben gesagt, vielleicht verzieht der Bräutigam. Vielleicht kommt er nicht so schnell, was auch immer ist. Und dann haben wir noch Öl dabei und unser Lamm verlöscht. Und so war es auch. Das, was du fühlst, was du als Eindruck hast, der Bräutigam könnte verziehen. Gott hat uns schon alles gegeben. Es ist schon alles da. Öl ist genug bereit. Der Tisch ist gedeckt. Jetzt muss nur noch genossen werden. Nur noch gebraucht werden. Fang an, die Dinge zu gebrauchen, die Gott schon bereits bestellt hat, bereits geliefert hat. Und es ist so wichtig, dass du zuhörst. Dass du zuhörst. Du musst selber zuhören. Ich kann für dich nicht hören. Ich kann nur für mich hören. Du musst selber Gott vertrauen. Du musst selbst loslassen, wenn es ums Loslassen geht. Du musst selbst festhalten, wenn es ums Festhalten geht. Du musst selbst bleiben und beim Herrn bleiben, in Christus bleiben und so weiter. Das macht Gott nicht für dich. Das sind seine Gebote hier. Wir müssen selbst das Verlangen haben nach einer lauteren Milch, gute Milch für das Leben. Wir müssen selbst das Verlangen haben für eine feste Speise. Diese Arbeit, dass du dich selbst bedienst, das nimmt dir niemand ab. Glaub doch nicht, dass der liebe Gott einen Löffel nimmt und dich füttert. Höchstens du bist behindert. Aber du bist nicht behindert. Aber du tust manchmal als behindert und benimmst dich wie ein Behinderter. Diese Arbeit kann dir niemand abnehmen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Gott offenbart sich. Hinschauen musst du selber. Augen aufmachen musst du selbst. Wer Gottes Wort vertraut, der lebt wirklich ein unglaubliches Wunderleben. Der erlebt gewaltige Dinge, erfährt unermessliche Kraft. Halleluja, die auf den Herrn harren. Wie heißt es in der Bibel? Die fahren auf wie Adler, die laufen und werden nicht müde. Die Kraft, die in den Glaubenden wirkt. Du musst nur etwas tun. Du weißt, das ist jetzt dran. Und dergleichen. In Epheser 1, Vers 19 lese ich, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, dieselbe Kraft wirkt in dir. Und diese Kraft hat Jesus nicht nur von den Toten auferweckt, sondern diese Kraft hat Jesus einen Ehrenplatz im Himmel gegeben. Gott liebt es, Wunder zu tun. Und uns dazu zu gebrauchen, die Gesetze Gottes zu verwirklichen, dass du über deinen Schatten springst, dass du über die Mauer springst, dass du über dich selbst hinauswächst, dass du dich verwirklichst in der Gnade Gottes. Er sagt, spring. Und wenn er sagt, spring, dann darfst du springen. Dann hast du grünes Licht. Es wird eine Geschichte erzählt, da ist ein Junge im brennenden Haus, was weiß ich was, wievielten Stock, und der Junge kann vom Fenster springen, unten haben sie eine Decke aufgespannt, springt, aber der springt nicht. Und dann kommt der Vater und er ruft den Namen und sagt, spring, und der Junge springt. Du musst nicht springen, wenn andere sagen, spring, oder der Teufel sagt, spring, sondern du solltest springen, wenn Gott sagt, dass du springen sollst. Das ist dran. Halte dich an die Zusagen Gottes. Und Jesus sagt, all diese Geschichten in dem Evangelium sind Beispiele vom Reich Gottes. Es betrifft immer dich und Jesus. Alle Geschichten hier. Und Jesus hat ihnen eine Geschichte vom verlorenen Sohn gezeigt. Verprasse dein Erbe. Lebe dein Leben. Du bist Sohn und Tochter eines reichen Vaters. Wie der Hans im Glück. Ganz einfach. Lebe ein spendables Leben. Lebe ein großzügiges Leben. Was es auch immer heißt. Lebe, ein Leben, wo du sagst, ich investiere mich jetzt in die Dinge hier. Ich komme aus einem großen, guten Haus. Mein Vater hat die Fülle. Und wenn ich Not habe, ich gehe zu meinem Vater wieder zurück. Da darf ich jederzeit heimkommen. Glaube an Gottes Zusagen. Und die Bibel ist voller Wunder von Menschen, die Gott vertraut haben und die im Glauben gelebt haben. Im Glauben gewandelt haben. Moses, der durchquerte das Rote Meer im Glauben. Glaubt doch nicht, dass er Schiffe gebaut hat, dass er eine Brücke gebaut hat, dass er einen Unterseetunnel gebaut hat. Das hat er alles gar nicht gemacht. Er glaubte, er nahm seinen Stab und so, sagte, so spricht der Herr. Er hat den Befehl Gottes ausgeführt, das Waser geteilt, Israeliten sind durch, auf der anderen Seite dreht sich um und schlägt wieder ins Wasser und das Wasser fließt zusammen und die Ägypter saufen. Durch Elisa füllte Gott bei der armen Witwe, was weiß ich, wie viele leere Gefäße mit Öl, so dass sie ihre Schulden bezahlen konnte. Stell dir mal vor, diese Witwe hätte 50, ja, und der Herr sagte, oder der Prophet sagte, hole leere Gefäße und der nicht wenige. Vielleicht hat sie 50 Gefäße gehabt und die 50 Gefäße sind voll geworden mit Öl und das Öl blieb stehen. Hätte diese arme Frau 500 Gefäße mit leere Gefäße gehabt, alle 500 wären voll geworden. Hätte sie 5000 leere Gefäße gehabt und ich bin überzeugt, das Wunder Gottes wird passieren, bei den 5000sten leeren Gefäß wird das Öl stehen geblieben. Nach deinem Glauben geschieht, für wie viele leere Gefäße kannst du glauben? 2? 1? Keins? Wie viel? Das ist dein Problem. So, Elisa füllte diese Gefäße und dann verkauf das Öl, vom Rest sollst du leben und gute Tage haben. Daniels Freunde überlebten den Ofen, ja. Und im Ofen haben sie noch gejubelt und gesungen. Und weißt du, du musst den Standpunkt haben, so wie diese drei Jungs. Wird Gott uns bewahren, ist okay. Wird Gott uns nicht bewahren, ist mir auch okay. Mir wurscht. Verstehst? Wenn Gott will, dass wir verbrennen, werden wir verbrennen. Aber wenn Gott nicht will, werden wir nicht verbrennen. Wir werden wieder aus dem Ofen rauskommen. Sie wussten, Gott ist mit uns und wir werden unsere Knie nicht beugen von diesem Gott Marduk, den der Nebukadnezar da aufgestellt hatte. Und genauso Jesus. Jesus verwandelte Wasser in Wein. Oder er speiste mit 5 Brötchen Tausende. Das war Jesus. Wie hat er das gemacht? Frag mich nicht. Bei Gott ist alles möglich. Zudem kann Jesus sogar zu den Jüngern hingehen aufs Wasser, im Sturm, in der Gefahr und kann den Sturm beruhigen. Bei Gott ist alles möglich. Trau doch Gott was zu, Bruder, Schwester. Wir sind in einer Welt, die ist entchristlicht, entgeistlicht, entgöttlicht. Und wir sollen wieder anfangen, Gott was zutrauen. Und wie sieht es heute aus? Gott hat heute noch dieselbe Kraft, kann das Gleiche tun wie damals Anno dazumal. Gott kann das. Gott braucht aber uns als Menschen, um diese Wunder zu fabrizieren. Er braucht uns. Wir sind hier, die in dieser materiellen, sichtbaren Welt das bewirken. Verlass dich auf Gott. Und du wirst eine Wunder erleben. Nicht nur in negativen. Verstehst du? Manche sagen ja, dann bleibe ich hängen. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Nein, du solltest mit Gott rechnen. Er wird mich nicht in den Stich lassen. Ich bin sein Kind, ich habe mein Möglichstes getan und bitte, es ist so wichtig, tu dein Möglichstes, das was du kannst und wo du mit deinem Latein am Ende bist, dann ist liebe Gott dran. Und jetzt, Herr, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe alles gegeben, ich habe alles geopfert, ich habe alles ja getan, jetzt bist du dran. Und es stimmt nicht, dass es keine Wunder gibt. Es stimmt nicht, dass es keine Wunder gibt. Die meisten Leute glauben nicht mehr an Wunder. Das ist das Problem. Die in unserer Welt, das macht die Technik, die Medikamente, das macht der Herr Doktor, das macht der Professor, das machen die alles. Ben-Gurion hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Noch einmal, die meisten Christen sind keine Realisten mehr. Die glauben nicht an Wunder. Die heutigen Christen haben beschlossen, keine Wunder mehr anzuerkennen. Ja, das ist so und so und so und so passiert. Lerne die Wunder Gottes zu verstehen. Nach deinem Glauben geschieht. Ja, wir haben Ärzte, wir haben Professoren, wir haben das und so weiter. Die machen das für uns. Nein, es gibt Dinge, was die Ärzte nicht können und was die Professoren nicht wissen und nicht können und nicht verstehen. Das kann der liebe Gott. Was die Medikamente nicht schaffen, das kann der liebe Gott. Das macht er. So mit Klacks. Vertrau nicht den Impfungen. Verstehst du? Die können dich nicht bewahren. Wenn Gott das Haus nicht bewacht, wachen alle umsonst, die da wachen. Wenn Gott die Stadt nicht baut, arbeiten alle umsonst. Das brichst du wieder zusammen. Kannst noch so stabil bauen. Viele Menschen vertrauen den Politikern, den Technikern, den Medien, den Gauklern, statt dem Wort Gottes. Hier steht es geschrieben. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er vollbringt Wunder nicht nur damals, dass er vollbracht hat, sondern auch heute und wird noch in 1000 Jahren Wunder vollbringen. Dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Herr, und das hast du alles gemacht? Da war ein Kind, von der Kinderstunde kam nach Hause und die haben über die Schöpfung eine Kinderstunde gehabt, über sie unterhalten, dass Gott unser Vater ist. Und das Kind geht nach Hause und erzählt dann den Eltern, das hat mein Papa gemacht und das hat mein Papa gemacht und das hat mein Papa gemacht. Was er alles kann, was Gott alles kann, wenn er dein Vater ist. Überleg einmal, wo könntest du heute noch ein Wunder gebrauchen? Wo brauchst du ein Wunder? Zum Dr. Scho, als er mal hier mal in Berlin war, hat Dr. Scho gesagt, also der große Pastor aus der koreanischen Gemeinde in Seoul, Korea, da kommt ein junges Mädchen zu ihm und sagt, Pastor, könnten Sie für mich beten? Und sagt, was ist los, was fehlt dir? Ich bin schon 3 Wochen Christ und ich habe noch kein Wunder vollbracht. Wie viele Jahre, wie viele Monate, wie viele Jahrzehnte bist du schon Christ und hast immer noch kein Wunder vollbracht? Christen sollten Wunder vollbringen, die da glauben, sie werden Zeichen tun, die werden auf Schlangen und Skorpione treten, die werden Dämonen vertreiben und wenn sie mal was Giftiges oder Tödliches essen oder trinken, das wird ihnen nicht schaden. Ich bin 3 Wochen Christ, dieses Mädchen, verstehst du, sie war gierig nach Wunder und wir sollen wieder nach Wunder verlangen haben. Das, was du verlangst, was du erwartest, das wirst du bekommen. Wenn du keine Wunder erwartest, wirst du auch keine Wunder kriegen. Erwarte, dass Gott ein Wunder tut. Ich tue meinen Teil und Gott soll seinen Teil tun. Ich versuche alles, was ich kann, das werde ich tun. Wer Gott wirklich vertraut, der erlebt, wie der große Gott klein wird, sich demütigt und wer mir hilft, meine Probleme, meinen Kümmerlein zu lösen. Plötzlich hilft er, plötzlich greift er ein. Wie viele unmögliche Situationen haben wir in unserem Leben? Gottes Wunder geschehen meistens nicht an besonders heiligen Stätten. Nein, Gottes Wunder geschehen da, wo sie gebraucht werden. Dort, wo sie nötig ist, da, wo ich leide, wo ich Schwierigkeiten habe. Matthäus Kapitel 17, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, hätten sie nur einen Glauben so groß wie ein Senfkorn, die könnten ja alles Mögliche anstellen. Und weißt du, ein Senfkorn ist so groß, dass es unterm Nagel geht. Und was für Menschen unmöglich ist, Lukas Kapitel 18, Vers 27, das ist bei Gott möglich. Die Menschen sind heute vom Zeitgeist so erfüllt, statt vom Heiligen Geist. Ja, der kann was. Guck mal, wie schnell. Wir haben uns unterwegs unterhalten, was die Ärzte alles können. Und die können wirklich alles. Die können dir alle möglichen Standbys setzen. Die können alles mögliche. Die können schon ja Herzoperationen, Gehirnoperationen, was weiß ich, was sie alles können. Sie können viel. Aber es gibt Dinge, was sie nicht können. Und so viele Menschen sind nur faul, bequem. Ja, das macht der Doktor weiß. Anstatt auf Gott zu warten, auf Gott zu harren, bis er eingreift. Gewiss, wir sollen nicht leichtsinnig sein. Erwarte von Gott ein Wunder. Und wenn du keine mehr erwartest, wirst du auch keine kriegen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wenn das im Negativen beim Hiob funktionierte, dass alles abbrennt, alles geklaut wird und alles wegsterben, wenn das alles so passiert, verstehst wenn es im Negativen funktioniert, wie viel mehr im Positiven? Was ich geglaubt habe, das werde ich erleben. Bei vielen Christen heutzutage ist der liebe Gott arbeitslos, kann stempeln gehen, Kurzarbeit. Wir lassen Gott nicht arbeiten. Gott ist entlassen. Der gehört nur in der Kirche, im Hausbibelkreis oder was weiß ich noch wo, privat zu Hause. Aber nein, Gott gehört in unser Leben hinein. Da, wo wir leiden, wo wir siechen, wo wir auf alle 4 krabbeln. Viele haben Gott entlassen. Stattdessen lassen wir uns lieber christlich unterhalten. Halleluja, Halleluja, verstehst du? Und dann dröhnt es und dergleichen. Aber Gott will Wunderwerk, nicht nur Halleluja hören. Dann weißt du, die lieben Christen gehen dann auf Seminare, hören Predigten und dergleichen, wie kann ich besser meine Probleme verdrängen? Oder wie kann ich das und das, bisschen jenes tun? Nein, wir sollen zu Gott gehen und sagen, lieber Gott, löst du mein Problem. Du hast es zugelassen, dass das Problem in mein Leben kommt, bitte löst dieses Problem. Und da wollen sie lernen, wie man besser lebt und so weiter, statt Gott es machen zu lassen, statt Gott um Hilfe zu bitten. In den christlichen Kreisen herrscht eine Verdrängungstechnik. Oh, so positives Denken zu verscheuchen. Nein, ich will nicht negativ denken, nein, ich will positiv denken. Probleme werden heute überspielt, unterdrückt, statt gelöst. Mit Tabletten werden sie behandelt, durch positives Denken, durch Esoterik. Hier, wir wollen es nicht haben. Nein, wir müssen Probleme aufarbeiten. Vielleicht ist gerade die Krankheit die Lösung vieler meiner inneren Probleme. Die sollen aufgearbeitet werden. Lieber Gott, mach du was draus. Du bist Herr Doktor. Der Herr, mein Gott, ist mein Arzt, steht in der Bibel. Die heutigen Christen haben den Glauben an die Wunder verloren. Sie haben geistlich abgewirtschaftet. Ihr Potenzial, ja, ihr Vermögen haben sie verloren. Sie sind nur noch da beim Schweinebauer. Und er wird ihm nicht erlaubt, von diesem Gefräß was zu nehmen. Du sollst schleunigst nach Hause gehen. Schleunigst mal dich an deinen Vater im Himmel erinnert. Wozu hat Gott mich gewollt? Was hat er mit mir vorgehabt? Die wenigsten Gläubigen sind überzeugt, dass Gott noch etwas bewirken kann. Ja, der liebe Gott ist alter Mann, läuft in alten Klamotten darum. Dein Leben als Gläubiger besteht aus Wunderleben. Das ist, was Gott will. Zeichen und Wunder folgen und die werden nur Größeres tun als dieses, was Jesus hier getan hat damals. In dir lebt das Wunder. Kannst du es vorstellen? Jesus in dir. In dir lebt das Wunder. Wenn du das mal entdeckt hast, dann wirst du nicht mehr Wunder irgendwo suchen. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Nein, das Wunder liegt in dir und es ist da, wo du lebst. Es reicht nicht aus, wenn du Berichte über Wunder hörst, Bücher über Wunder liest und dich über diese Wunder freust und sagst, Halleluja, guck mal, was du in Afrika machst beim Reinhard Bonnke oder was du dort und dort machst. Nein, du solltest selbst das Wunder erleben in deiner eigenen Umgebung, in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Geist. Du brauchst deine eigenen Wunder, so dass du sagen kannst, ich hab's erlebt, ich war dabei, ich hab's erlebt. Alles andere ist uninteressant. Also für mich ist alles anders stinklangweilig. Ich möchte nicht, was die anderen erlebt haben. Ich möchte dabei sein, wenn Gott etwas tut und schafft. Was du im Gottesdienst über Wunder hörst und was du in der Bibel über Wunder liest, gilt das auch für dich zu Hause. Das soll zu Hause genauso funktionieren. Dein Glauben muss daheim umgesetzt werden. Da findest du den Schlüssel nicht, dann darfst du sagen, lieber Gott, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Dann machst du die Augen zu und dann wird der Herr vielleicht im Traum zeigen. Ich habe sowas schon erlebt. Verstehst? Ich habe schon sowas erlebt. Da eine Schwester Kaufmann, die lebt nicht mehr, ist beim Heiland in Stuttgart, war sie. Die ruft mich an vom Nachbar. Pastor, komm ganz schnell. Ich bin in großer Not. Ich komme nicht mehr in mein Haus rein. Verstehst du? Der wollte keinen Schlüsseldienst anrufen. Der hat einen Pastor angerufen. Und der Pastor kommt. Und habe ich gesagt, Schwester Kaufmann, was ist da los? Ja, ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich bin rausgekommen, die Tür zugezogen. Und wo ist der Schlüssel? Und ich habe gebetet. Und plötzlich zeigt mir Gott ein Bild. Ich soll die Mülltonne auf den Kopf stellen. Und stell die Mülltonne auf den Kopf, schütt die Mülltonne im Garten aus. Und was ist? Obendrauf war der Schlüssel auf der Mülltonne. Weißt du, Gott muss uns zeigen, wie es weitergeht und was da passiert. Ich könnte euch Geschichten erzählen, noch und noch. Wenn wir mit dem Auto fahren wollen, dann gehen wir doch nicht jedes Mal zur Fahrschule. Wie fahre ich jetzt richtig? Nein, da steigen wir ins Auto, drehen den Schlüssel um und fahren weiter. Dasselbe gilt auch für unseren Glauben. Wir erleben in der Praxis, in der Realität, im Alltag und so weiter, in der Routine. Oh Herr, hilf mir, wie geht's jetzt weiter? Bei der Arbeit, in meinen Beziehungen, an meinem eigenen Körper, da zwickt's und zwackt's. Gott will uns entlasten und nicht nur belasten. Du musst mehr beten, mein Sohn. Du musst auf die Knie rutschen. Du musst eine Wallfahrt machen nach Altötting, Lourdes oder was weiß ich, nach Fatima. Du sollst wieder staunen lernen, wie in einem Märchen. Das ist mein Gott. Das ist mein Vater. Mein Vater ist ein wunderbarer Vater. Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Preis Gott. Gott tut Wunder, wo es nötig ist. Er handelt über seine Gesetze hinweg. Er setzt sich über die Naturgesetze hinweg. Wenn es sein muss, macht er aus Wasser Wein. Und aus Wein womöglich vielleicht auch Wasser wieder. Er kann da, weißt du, da ist Zeit, spielt bei Gott keine Rolle. In der Apostelgeschichte 9 habe ich euch die Tage gepredigt von der Tabea. Der Tabea ist tot, ist gestorben und dieser Petrus kommt und weckt sie auf. Du musst dich nicht aufgeben und sagen, jetzt machen wir Beerdigung ganz schnell. Und die Leute haben erzählt, guck mal, was hat alles die Tabea gemacht. Du kannst dein Leben verlängern. In Apostelgeschichte 12 lesen wir wieder eine ganz tolle Story. Petrus ist im Gefängnis. Und die beten, lieber Gott, rette uns in Petrus, er wird morgen abgeschlachtet. Das haben sie gewusst. Den Jakobus haben sie vor kurzem auch hingerichtet, der Herodes. und die beten und plötzlich klopft es an der Tür und die Magd steht und hört den Petrus, rennt wieder zurück. Oh, Petrus ist draußen. Dann sagen sie, nein, vielleicht sei ein Geist, aber nicht der Petrus. Wir glauben eher an Geister als statt an Realität. Und weißt du, der Petrus muss weiter klopfen, bis er reingelassen wird. Und du siehst, die beten und glauben doch nicht. Und trotzdem tut der liebe Gott was. Weil Gott nicht auf den Glauben achtet, sondern er glaubt, sieht auf die Motive und die Bestimmung. Was ist der Sinn und Zweck? Warum brauche ich noch den Petrus? Ich brauche noch den Petrus für ein paar andere Aufgaben. Ein Engel führte den Petrus aus dem Gefängnis. Du siehst, die Geschichte ist so, die Gemeinde betet und glaubt nicht einmal. Es kommt nicht auf unseren Glauben an. In Apostelgeschichte 20 lese ich eine andere Geschichte. Da ist Paulus in Troas in einem Haus im dritten Stockwerk, predigt er. Und da sitzt so ein kleiner Bub am Fenster und, weißt du, Sauerstoffmangel und fällt vom Fenster runter. Und was weiß ich, ist tot. Und weißt du, jetzt muss man Notarzt rufen. Und was weiß ich, erste Hilfe. Nein, weißt du, was sie machen? Paulus geht runter, nimmt den Jungen auf den Arm, bringt ihn hoch. Sie beten ihn und der wacht auf. Gottes Wunder geschehen dort, wo sie gebraucht werden. Und deshalb, Geschwister, ich möchte euch wieder zurückbringen und bitten, Heiliger Geist, hilf, dass meine Geschwister wieder zu dem Punkt kommen, wo wir wirklich Zeichen und Wunder geschehen im Alltag, wo wir zu Hause sind. Wunder passieren nicht. Und das sage ich auch nochmals. Wenn Menschen zu faul sind, selbst etwas zu tun. Oh, das macht alles der liebe Gott. Nein, der macht gar nichts. Du musst es machen. Glaube den Zusagen Gottes, ist mein Thema. Seine Wunder wollen, ja, sich bei uns offenbaren, dass das Unmögliche geschieht. Und für Gläubige sollen Wunder ganz normal und selbstverständlich sein, wie Essen und Trinken. Ja, ganz normal. Riskiere etwas, einfach deinen Senfkorn-Glauben in Bewegung zu setzen, etwas zu unternehmen, sei mutig, sei kein Feigling. Ja, und was passiert, wenn nichts passiert? Na, dann passiert halt nichts. Aber ich habe es wenigstens versucht. Und ich kann sagen, ich habe meinen Teil getan. Vielleicht will Gott anders das haben, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn dich jemand niedergemacht hat, steh wieder auf. Hör auf die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes sagt immer wieder, gib nicht auf. Gib nicht auf. Der Teufel will dir tausend Gründe nennen, warum dein Wunder nicht funktioniert, nicht funktionieren kann. Gib dich nicht auf. Auch wenn du ja, tausendfach überzeugt bist vom Satan, von den Menschen, die logisch denken, das kann nicht funktionieren. Gib dich nicht auf. Mach weiter. Wenn Menschen sagen, da kann man nichts mehr ändern, gewiss, kann man nichts mehr ändern. Ich nicht, die Doktoren nicht, die Menschen nicht, aber Gott kann was ändern. Gott kann wieder was ganz Neues machen. Aus Wüste wird wieder Gartenland oder aus dem Meer hebt sich neues Land hervor. Erwarte viel. Glaube nicht an die Dimension des Gewöhnlichen, sondern an die Dimension des Ungewöhnlichen, an Gottes Wunder. Glaube an Gottes Wunder. Gott begegnet Menschen, die ihm Unmögliches zutrauen. Komm ich um, so komm ich um. Geh einfach durch. In Markus 16, Vers 17 heißt es, die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Nicht die da zweifeln, Fragen stellen, diskutieren, argumentieren. Zeichen geschehen, wo Menschen an Zeichen glauben. Gott ist größer als das ganze Chaos in dieser Welt. Auch was jetzt Corona ist. Ich sage, es kommt viel, viel dicker. Das ist noch gar nichts, was jetzt kommt. Da kommt die zweite, die dritte Welle. Und die werden ganz anders sein. Erstes Wehe, zweite. Das erste Wehe lesen wir nach Offenbarung Kapitel 9. Da werden die Menschen gequält. Die werden jetzt immer noch gequält. Die können nicht rausgehen, die können das nicht. Die müssen mit Mundschutz durch die Gegend rumrennen. Ja, das ist das erste. Den grünen Bäumen tun nichts an. Die Natur, die grünt. Die Vögelchen zwitschern. Die Blümchen blühen. Verstehst du? Aber der Mensch leidet darunter. Die Schöpfung, das Ebenbild Gottes. Pass auf, jetzt kommt das zweite Weh. Da kommen die Heuschrecken. Steht in der Bibel. Da wird alles aufgefressen, was da zusammengehamstert, zusammengebaut wurde. Aber du musst als Christ lernen. Und deshalb predige ich hier. Glaube an den Herrn. Gerade in den Zeiten der Dunkelheit, der Finsternis. Vertraue dem Herrn. Gott wird seine Kinder durchbringen. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich werde es nicht zulassen. Du musst ja einfach einen Platz haben, wo du weißt, mein Erlöser lebt. Und das ist dieser Daseinende Gott, der ist bei mir. Und so weiter. Er löst sein Wort ein. Was er versprochen hat, das geht in Erfüllung. Himmel und Erde mag brennen. dein Wort bleibt bestehen. Gott kommt da, wo wir ihm vertrauen. Warte auf Gottes Eingreifen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Versuche nicht vor der Zeit, die Knospe aufzumachen, die wird nie mehr aufblühen. Warte, bis die Zeit ist, bis die Knospe von selber aufgeht. Bewege Gott zum Handeln. Und wie mache ich das? Ganz einfach. Fang an zu preisen. Danke Gott für unerfüllte Gebete. Verrückt. Pastor Matthäus, das kann nur dir einfallen. Ja, aber danke Gott. Ja, wir sollen mit allen unseren Anliegen zum Herrn kommen. Und wir sollen mit Danksagung vor dem Herrn treten. Ich hab's noch nicht, aber ich danke schon. Das ist schon unterwegs. Das Paket ist abgeschickt. Der Segen ist abgeschickt. Bewege Gott zum Handeln durch dein Danken. Preis seinen Sieg. Siege kommen durch Preisen. Als Josaphat anfing, nicht du und nicht dein Bruder, so, als er anfing zum Loben und zum Danken, zum Preisen, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Verstehst du? Da macht Gott etwas. Siege kommen durch Optimismus. Ich weiß, es kommt, es wird kommen, es wird passieren. Siege kommen durch Zuversicht. Ja, und da erringst du Siege. Siege kommen, ja, wenn wir gut drauf sind. Siege kommen nicht zu dir, glaub mir das, wenn du nicht gut drauf bist. Wenn du down bist, klagst und so weiter. Siege kommen zu Siegern, die es schon haben, die in der Bibel heißt, wer da hat, dem wird es noch gegeben, dass er alles, dass er die Fülle habe. Also, Siege kommen also zu Menschen, die den Sieg schon haben, obwohl sie gar nicht haben. Wir sind Sieger, wir werden gewinnen, wir arbeiten weiter. Siege kommen, die sich, ja, zu Menschen, die an das Wort Gottes halten, die im Glauben reden, die schon erzählen, dass das und das und das passieren wird, die Antwort schon bereits haben, die haben noch keine Antwort, aber die wissen, wir kriegen diese Antwort will ich unbedingt haben. Sie haben schon die Lösung, sie haben schon die Kraft, sie erwarten, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Siege kommen zu denen, die eine Offenbarung haben, die eine Vision haben, die einen Gott haben, der gesiegt hat und Jesus sagt, ich habe gesiegt, es ist vollbracht. Lebe und lass dich nicht nur leben, füll dein Leben nicht nur mit Jahre. Siege geben niemals auf, ganz schnell ein paar Gedanken, gib nicht gleich auf, wenn es nicht gerade sofort passiert, was du brauchst. Behalte deinen Glauben, steh zu deinem Glauben. Ich habe gebeten, ich habe Gott gesagt, ich habe dem Herrn vertraut und es wird kommen, was ich meinem Vater im Himmel anvertraut habe. Halte es fest, was du hast. Bleibe unerschütterlich. Ich habe sein Wort. Ich habe sein Testament. Ich bin Erbe. Und fang an, richtig zu leben. Richtig zu leben. Nicht zu vegetieren. Ja Gott, ich bin so arm. Ich kann es nicht. Ich blick nicht durch. Lass dich nicht so schnell bewegen. Aus der Fassung bringen. Von irgendjemandem dich überreden. Wie sagt die Bibel? Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Du sollst immer gekrönt rumlaufen mit deiner Krone. Gib dich nicht auf, wenn es mal schwerer wird oder schwer wird. Und wenn es mal bergauf geht. Wie war das bei dir? Mal bergauf, musstest du dein Fahrrad schieben? Einmal. Verstehst du, es reicht. Verstehst du, wenn es mal bergauf geht, muss man das Fahrrad schieben, um hierher von Trossingen nach Berlin zu kommen. Schieben. Verstehst du, dann steige ich halt runter und dann schiebe ich mein Fahrrad. Wenn du mal krank wirst, ja, und dunkle Wolken über dein Leben kommen und so weiter und du Angst bekommst, dann wisse, nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Sei ein Engländer, da regnet es ein paar Mal am Tag und ein paar Mal scheint die Sonne. Du kannst nicht dafür, wenn mal sich der Himmel bewölkt und das Wetter mal verrückt spielt. Das kannst du nicht dafür, du bist nicht zuständig für das Wetter. Du bist nicht der liebe Gott. Aber du kannst wissen, nach jedem Unwetter kommt wieder schönes Wetter. Es ist normal, dass es mal bewölkt wird. Du kannst nicht dafür, dass immer eitler Sonnenschein ist. Stell dir mal vor, das wäre eitler Sonnenschein das ganze Jahr über. Die Erde würde verbrennen. Es würde alles eingehen. Halte, was du hast. Lass dir deine Krone nicht nehmen von niemand. Gebrauche dein Leben für die ganzen Wechselfälle. Das Leben ist so wechselhaft. Glaube an Gottes Zusagen. Es geht mal bergauf, es geht mal bergab, es geht mal vorwärts, es geht mal rückwärts. Und manchmal müssen wir auch manchmal rückwärts gehen, nur nebenbei, ganz schnell. Gott führte Israel an 42 Lagerstätten, 42 Stationen. Und jedes Mal an jeder Station lernten die Israeliten was anderes. Gott selbst qualifiziert in Handarbeit seine Leute, dich und mich. Wir sind seine Hände Werk, so steht es in der Heiligen Schrift. Wir wachsen unter seiner Aufsicht, unter seiner Leitung und so weiter. Gib dich nicht auf, gerade in dieser Corona-Zeit. Geschwister, lasst uns mutig und kühn sein. Lasst uns vorwärts gehen, egal was die Leute machen, was sie für Verordnungen rausgeben. Sie können alles verordnen. Sie können mir nicht verbieten, mich an meinen großen Gott zu glauben. Das ist mein Gott. Egal, selbst wenn sie mit Masken und mit Schutzanzügen durch die Gegend rennen müssen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gib dich nicht auf. Wenn da schon wieder was Neues passiert, dass wieder etwas geschieht, gib dich nicht auf vor einem neuen Berg, vor einem neuen Sturm, vor neuen Schwierigkeiten. Gib dich nicht auf. Geh nicht in die Knie und kapituliere nicht. Mach dich. Und eines, was Gott mir gezeigt hat in diesen letzten Tagen, Kinder Gottes sollen sich keine finanzielle Schulden, unnötige Schulden machen. Da kommen die ganzen, Heuschrecken. Und die werden alles auffressen. Mach keine unnötigen Schulden, die nicht gedeckt sind. So im Glauben, wir machen Schulden, der Herr wird uns schon geben. Nein, Gott sagt, ich habe dir Verstand gegeben. Das nächste wird kommen. Der Staat, die Banken, die Elite, die will die Menschen nur zu Leibeigenen machen. So wie der Josef in Ägypten da, mit den Ägyptern. Der Teufel will die Menschen versklaven, unterdrücken, knebeln und klein halten. Der Staat braucht dumme Menschen in aller Liebe. Ich halte ja Berliner Predigten hier. Der Staat will die Menschen erpressen. Mach dir keine Schulden, unnötige Schulden, wenn es geht. Halte dich an das Wort Gottes. Gott wird dich versorgen. Gott wird dich durchtragen. Wir stehen vor globalen Krisen. Und weil du mein Wort bewahrt hast, sagt der Herr, will ich dich auch bewahren vor der globalen, weltweiten Krise, die über die ganze Erde kommen wird. Und Corona ist über die ganze Erde gekommen. Und die ganze Erde überschwemmt. Gib die nicht auf. Wenn du wieder eine Infektion hast, wenn wieder mal was versagt hast, wenn wieder mal schwach geworden bist, kapituliere nicht vor dem Staat. Lass dir deine Schwächen und Ängste nicht ausnützen. Pass auf, jetzt kommt wieder eine Welle. Ja, wir sind Wellenreiter. Wir überspringen alles. Mit Gottes Hilfe springen wir auch über die Wellen, wenn es sein muss. Gib dir nicht auf, wenn wieder mal nicht geklappt hat in deinem Leben. Du hast dich wieder beworben und hast wieder eine Absage bekommen. Gib nicht auf, wenn wieder mal abgewiesen und abgelehnt wurdest. Gib dir nicht auf. Ja, das hat sich gar nichts verändert jetzt. Seit letzter Woche, seit letztem Jahr. Ja, warte. Es ist noch nicht Abend. Es ist noch nicht das Ende. Gib dir nicht auf, wenn du jetzt plötzlich keinen Segen mal bekommst. Herr, ich bin schon 3 Wochen Christ und ich habe noch kein Wunder erlebt. Ja, gib nicht auf. Ich bin da, um dich zu ermutigen. Kämpfe weiter, arbeite weiter, diene weiter, segne weiter, danke weiter, lobe den Herrn weiter, bete weiter, was auch immer ist. Gib dich nicht auf, auch wenn es nicht weitergeht, die Sache. Die Sache stagniert jetzt aus irgendwelchen Gründen. Ich verstehe die Welt auch nicht. Aber ich sage ja, wir müssen noch eine Prüfung durchgeben. Gib nicht auf, wenn die Prüfung hart wird, wenn es alles schwierig wird, wenn du wieder neue Erfahrungen machen musst. Gib dich nicht auf, wenn Schrecken und Ängste die Welt überfallen. Und die Welt wird davon überfallen. In einem Lied vom Graf Zinzendorf singen wir, Jesu, geh voran auf meiner Lebensbahn. Und wenn ich durch Trübsal gehen muss, dein Weg, deine Hand führt mich zum Ziel. Gib nicht auf. Selbst wenn du durch die Hölle müsstest, und wir müssen manchmal durch die Hölle, singe weiter, Jesu, geh voran. Führe mich an deiner Hand, Jesu, geh voran. Ordne meinen Gang, Jesu, führe mich auch, muss ich auch raue Wege gehen, ich überspringe hier und so weiter. Du gibst mir die nötige Pflege. In den schwierigen Stunden brauchst du die nötige Pflege. Weißt du, was das ist? Dass Gott mich versorgt, dass Gott mich durchträgt, dass Gott mich führt, dass Gott mir Kraft schenkt. Du musst die richtige Pflege haben. Weißt du, was bei Pflege noch wichtig ist? Das habe ich gemerkt, als ich meine Frau pflegen musste. Ja, Pflege ist gar nicht so angenehm, so gar nicht so leicht. Man muss sich pflegen lassen. Nein, 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 verstehst du? Viele Leute lassen sich gar nicht pflegen. Die sind nicht pflegeleicht. Geh mal in die Seniorenheime und guck mal die Leute. Du brauchst eine extra Behandlung Gottes in deinem Leben, manchmal eine harte Behandlung, dass Gott dich pflegt. In der Bibel heißt es für Petrus einmal, wenn du mal älter wirst, ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dir die Hose hochziehen. Ein anderer wird dir helfen, zurechtzukommen. Aber viele Leute, sie wollen sich nicht bedienen lassen. Das ist unter meiner Würde. Christen, lasst uns ja großzügig sein, auch manchmal über Tabus hinweggehen. Ja, das macht man nicht. Das kann ich noch selber machen. Bist du nicht Pflegerin? Verstehst du, weißt, wie das läuft. Du weißt, wie das läuft. Gehorsam ist wichtig, die Zulassung Gottes zu akzeptieren. Glaube an die Zulassung Gottes. Glaube an Gottes Zusagen. Gott hat gesagt, ich will dich tragen bis ins hohe Alter, bis du bei mir bist. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Preis Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Alles vergeht in dieser Welt. Und du hast gesagt, ja, und zu uns. Und du bekennst dich zu uns. Und du erweist dich als der starke, mächtige Gott bei uns, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und wenn du bei uns bist, oh Herr, auch wenn es hart ergehen mag, und selbst wenn alles zusammenbricht, du trägst uns durch, du stärkst unseren Glauben, und dass unser Glaube nicht aufhört, und auch wenn er aufhört, Herr, du bist immer noch derselbe Gott. Du gibst uns alles, was wir brauchen und was uns noch fehlt. Himmel und Erde werden vergehen, Herr, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und das macht mich so froh und so dankbar. Und ich segne alle Geschwister, die irgendwo jetzt diese Predigt hören. Herr, hilf, dass sie den Glauben an dich behalten, auch wenn alles verloren geht, auch wenn alles zusammenbricht, auch wenn alles, ja, vor die Hunde geht. Du bleibst unser Gott und unser Heiland. Danke, Herr. Amen.